Dann hat noch Zumtobel draufgeschaut. Zumtobel hat aus der Nähe zur Schweiz immer gerne mit Schweizer Berater gearbeitet. Und ich war dann in Dornbirn draußen und dann waren zwei Leute aus Zürich da. Und ich habe da parallel, ich bin mir vorgekommen, im ZIP2-Studio. Wenn man das oft anschaut, wenn du zwei Reporter hast oder eben zwei Moderatoren und so weiter. Die haben mich abwechselnd befragt. Ziele des Unternehmens, meine Ziele und. Das hat immer geswitcht zwischen Englisch und Deutsch etc. und so hin und her. Und die haben dann auch wieder ein Bild von mir gezeichnet und das ist ausgewertet worden.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Walter Mittermüller. Walter ist geschäftsführender Gesellschafter bei Elektroterminal, ein Unternehmen, das man auf Anhieb gar nicht kennt, aber dann doch eine wesentliche Rolle im Leben von uns allen spielt, denn das Unternehmen produziert in Tirol Verbindungstechnologien und Systemkomponenten für Elektronikgeräte, also auch für Installationen oder auch beispielsweise Haushaltsgeräte. Das heißt, jeder kommt irgendwie und irgendwann einmal sicherlich in Berührung mit Elektroterminal. Das Unternehmen gehörte eigentlich einmal zur Zumtobel-Gruppe, ist aber seit 2014 komplett in Tiroler Hand. Und ich kann sagen, Walter ist eine Person, die was sehr reflektiert ist, sehr ruhig ist, sehr spannende Ansichten teilt und auch mit Rückschlägen, so hört man es heraus, sehr gut umgehen kann. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Walter Mittermüller.
Was ist für dich Erfolg, Walter?
Gute Frage. Erfolg ist für mich immer oder beginnt einmal da, dass ich es irgendwie messen kann. Weil wenn etwas nicht so messbar ist, dann tue ich mich hart, danach zu bewerten, ob das erfolgreich war oder nicht. Und Erfolg bereitet einmal für mich, also das kann man natürlich unterteilen, in berufliches, im privaten und, aber am Ende hängt ja alles zusammen. Wir sind so gesund, gehört auch dazu. Und wenn man das halbwegs in einen Einklang bringt, dann hat man Erfolg gehabt. Was soll man sich jetzt da darunter vorstellen? Bei einem Unternehmen tut man sich relativ leicht. Unternehmen wird irgendwo nach wie vor geführt über Zahlen und Ziele. Und wenn man die Dinge erreicht, dann kann man einen Erfolg messen oder immer nicht, wo man sie verfehlt. Und Ziele hat man ja aber nicht nur im beruflichen, das hat man im privaten genauso. Das fängt bei ganz normale Geschichten an, wenn sich jemand irgendwas kaufen möchte oder gönnen möchte oder dass er sagt, boah, jetzt habe ich lange darauf hingespart und, das gönne ich mir jetzt und hat dann eine Freude. Ist auch eine Art des Erfolgs. Oder eben, wenn man im Gesundheitlichen sein, wenn man sagt, man ist topfit und das, da hat man irgendeinen Wettkampf oder was teilgenommen etc. und das ist ganz gut gelaufen, dann ist das auch eine Art des Erfolgs. Aber ich glaube, der größte Erfolg am Ende ist dann, das führt zu einer Zufriedenheit. Und wenn man da Zufriedenheit hat, dann hat man irgendwo Ausgeglichenheit. Und in Summe, wenn man dann das Berufliche und das Private praktisch zusammenzählt, dann glaube ich, hat man für sich, kann man bewerten und sagen, jetzt hat man Erfolg gehabt oder nicht. Was das Unternehmen betrifft, ist sicherlich die größte Erfolgsleistung, finde ich, wenn man eine Ausrichtung hat auf das langfristige Überleben des Unternehmens, indem man da jetzt weniger die Gewinnmaximierung im Vordergrund stellt, weil die bringt nicht wirklich viel, außer dass es einem Unternehmen auch schaden kann. Aber man muss natürlich Gewinne erwirtschaften, um langfristig zu bestehen. Und wenn dann das gelingt, praktisch da die einzelnen Ziele am Weg dahin zu erreichen und parallel noch die Mannschaft mitziehen kann, weil wir alle werden älter, man muss auch die jüngere Generation nachziehen und das halbwegs in einer Balance passiert. Das sind alles, das sind die Grundlagen des Erfolgs. Und wenn dann das dann so gelingt, oder, dann hat man definitiv Erfolg gehabt. Wobei ich immer sage, abgerechnet wird einmal irgendwann am Ende des Lebens oder am Ende, wenn man, ich sage mal, den Stab übergibt oder an die nächste Generation, was das Unternehmen führt und man kann denen dann was übergeben, wenn man sagt, wohl, die Firma im Prinzip mit alle Zeiten, was man erlebt hat gemeinsam und taffe Zeiten und gute Zeiten und was weiß denn ich. Aber man kann da wirklich was Gesundes, was Werthaltiges übergeben, oder? Und dann kann man einmal für sich selber sagen, gutes Kapitel kann man abhaken, da habe ich auch Erfolg gehabt.
Machst du dir jetzt schon Gedanken über die Betriebsübergabe?
Ja, logisch. Ganz klar, oder? Ich meine, ich bin vom Alter her, jetzt war ich dann 57 im Sommer und da muss ich immer früher genug Gedanken machen, wie denn das einmal wird oder was man da vorhat. Also das ist ganz klar und ich finde das auch wahnsinnig wichtig. Und das Ziel ist ja immer, dass man eine Firma so aufstellt, dass man drunter ein Management hat, was ja in der Lage ist, das Unternehmen praktisch nicht nur zu begleiten, sondern auch zu führen. Also wenn jeder seinen Job macht, dann ist eigentlich für die Gefahr, ist die Gefahr des Unternehmens, dass da irgendwas passieren kann, ist ja gering. Und da muss man natürlich ständig und ununterbrochen einwirken und schauen, dass das sich gut entwickelt. Aber irgendwann kommt natürlich der Punkt, oder, wo man sagt, okay, wie soll das Ganze weitergehen? Und das funktioniert ja nicht von heute auf morgen. Da muss man früher noch anfangen und muss da mehrere Denkmodelle zulassen und Varianten und sagen, was ist am Ende das Beste für das Unternehmen. Und was dann ganz wichtig ist, aber das bin ich glaube ich nicht, es gibt ja Leute, die können nicht praktisch einen Sessel verlassen oder hängen ewig dran. Das ist eine Einstellung, glaube ich, die bringt dann überhaupt nicht weiter. Oder weil ich glaube, man ist schon Unternehmen auch verpflichtet, oder? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man darf nie die Sicht haben, dass die Mitarbeiter für einen arbeiten. Man arbeitet miteinander. Und egal in welcher Position, in meiner Position oder als Management muss er für die Leute arbeiten. Sonst funktioniert das nicht. Und insofern darf man dann auch nie den Glauben haben, und das wäre ein Fehlglaube zu sagen, ja, man ist unersetzlich und man kann das ewig machen. Wenn man es gut macht und rechtzeitig die richtigen Leute dann zur Nachfolge bewegen kann, in welcher Form das dann auch immer ausschaut, ja, das ist fantastisch, aber gerade nicht so lange zu arbeiten.
Mit welchen Vorsätzen hast du 1989 gestartet bei Elektroterminal? Was war das langfristige Ziel
und die Vorsätze? Naja, gut, aber natürlich, da habe ich am Ende natürlich nicht gewusst, dass irgendwann oder das Unternehmen in die eigene Hände kommt. Das muss man gestehen. Das war so, hat man eine wahnsinnige Neugier. Ich war eben technisch ausgebildet durch die HTL. Und da wollte man einmal einfach das, was man gelernt hat, wollte man einmal in dem Fachbereich eben im Technischen umsetzen. Und wollte einfach sich einmal finden im Job. Nur eins habe ich schon gespürt, aber das habe ich schon in der HTL gespürt, reines Technische, das ist dann doch für mich zu wenig. Ich wollte mir einfach nur ein bisschen verbreitern. Und das war dann auch der Grund, wieso ich eben zum Berufseinstieg auch mit dem betriebswirtschaftlichen Studium begonnen habe.
2002 bist du in die Geschäftsführung gekommen?
Ja, das ist richtig.
Welche Fähigkeiten hast du dir während der Zeit aneignen müssen, damit du als Geschäftsführer fähig bist? Und würdest du sagen, du hast das auch angestrebt? War das ein Wunsch von dir?
Nein, absolut. Ich wollte immer schon in Managementpositionen kommen und ich bin 95, habe ich die erste Managementposition bekleidet, eben durch die Übernahme des Vertriebs, Export und Vertrieb. Und natürlich, wenn man einen Ehrgeiz hat, will man weiterkommen. Damals war es natürlich aber so, und das ist wohl heute auch noch so, man hat selber ein Streben, das nutzt aber gar nichts, wenn das andere nicht sehen. Jetzt werden wir natürlich wieder, da sind wir bei der Eingangsfrage, das Thema Erfolgs. Und wenn man das dann ein bisschen nachhaltig praktisch abbildet oder eben einen nachhaltigen Erfolg hat, dann fällt das ja irgendwo auf. Und dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo eben die Eigentümer, der Elektroterminal, die damaligen Eigentümer, eben die Zumtobelseite, auf mich aufmerksam wurde. Und auch zu der Zeit noch der Geschäftsführer hier vor Ort. In Innsbruck. Und dann habe ich mir schon ganz banale Tests bestehen. Banal heißt, ich kann mich erinnern, 5 Stunden lang habe ich einen Hill-Test bestehen müssen. Und da ist man einfach komplett durchgeprüft worden. Wir sind jetzt halt bei der Matura, so ist man vorgekommen. Von logischen Aufgaben lösen, über einen psychologischen Teil und. Und wenn man das einmal bestanden hat, dann hat man einmal war die Innsbrucker Seiten abgehackt. Dann hat man einmal dann an Managementposten offeriert gekriegt. Dann hat noch Zumtobel draufgeschaut. Zumtobel hat aus der Nähe zur Schweiz immer gerne mit Schweizer Berater gearbeitet. Und ich war dann in Dornbirn draußen und dann waren 2 Leute aus Zürich da. Und ich habe da parallel, ich bin mir vorgekommen, im ZIP2-Studio. Wenn man das oft anschaut, wenn du zwei Reporter hast oder eben zwei Moderatoren und so weiter, die haben mich abwechselnd befragt. Ziele des Unternehmens, meine Ziele und. Das hat immer geswitcht zwischen Englisch und Deutsch etc. und so hin und her. Und die haben dann auch wieder ein Bild von mir gezeichnet und das ist ausgewertet worden. Und ja, scheinbar ist der Test ganz gut ausgefallen, sonst war ich nicht da hinkommen, wo ich dann am Ende gelandet bin, nämlich in der Geschäftsführung.
Wenn man dir so zuhört, kommt mir zumindest vor, da war gar kein Ego im Spiel.
Nein, da geht's nicht um, ich glaube, das war schlecht. Okay? Das ist dann wieder, entschuldige den Ausdruck, die Erfolgsgeilheit. Man darf nicht machtgeil sein, man muss erfolgsgeiler sein. Warum? Weil es macht dann Spaß, oder? Weil es sein so, ich nenne es immer die Hackele-Listen. Oder die Engländer sagen, oder die Amerikaner, die Bucketlist, oder? Wo man einfach bestimmte Ziele drauf hat, oder? Und wer möchte schon irgendwo scheitern? Das mag man ja nicht. So, das ist ja normal. Jeder Mensch will irgendwo irgendeinen Erfolg haben, oder? Für die Ziele, was er sich steckt. Und das, wenn das stark ausgeprägt ist, dann ist das natürlich die Triebfeder. Aber Erfolg, wenn das nur auf eine Schulter getragen wird, oder wenn das nur ein Erfolg für dich selber ist, das war langweilig. Du brauchst ein Team dazu. Weil es gibt ja nichts Besseres, als wenn die mit einem Team dann frei ist. Und irgendwann haben wir dann auch eine Philosophie geboren. Das ist in unserer HR-Vision. Findet man das? Ist das beheimatet? Der Ausdruck? Und das ist Hirn, Herz und Leber. Und kommt nicht von mir. Ich war ein alter Professor aus der HTL gekommen. Der hat uns Burschen einmal erklärt, kann ich mich noch gut erinnern. Und hat gesagt, Burschen, irgendwo als egal, was man für einen Job macht, natürlich braucht man ein bisschen Ausbildung dazu. Man soll schon verstehen, was man tut. Dafür steht das Hirn. Aber vor allem braucht man ein Riesenherz. Ein Herz, dass man das gern tut. Ein Herz für die Aufgabe, das muss die Triebfeder sein, sagt er. Man muss sich freuen, wenn man das mit einem Team schaffen kann, oder? Und. Und wenn man dann einmal ein Ziel erreicht hat, dann kann man sich auch ruhig freuen und kann das zelebrieren und kann halt einmal eine Party veranstalten und dafür steht die Leber. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das, oder, in sich tragt. Und das ist eben auch irgendwo der Leitspruch von Elektroterminal, aber auch mein Lebensleitspruch. Also, es geht um einen Erfolg, aber auch um einen Erfolg des Gesamten. Und nicht, dass man selber irgendwas auf seinen Lebenslauf abhackeln kann. Und hinter mir die Sintflut. Gibt's auch genug. Die findet man überall, das findet man in der Wirtschaft und in der Politik und in jedem Bereich. Aber das ist absolut nicht das Ansinnen.
Wie schafft man es, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Kultur zu integrieren? Weil das ist mir aufgefallen, ich habe heute Kontakt mit mehreren Persönlichkeiten aus deinem Unternehmen gehabt und die waren alle mega freundlich. Also ich war jetzt schon in einigen Unternehmen und man hat immer jemanden dabei, der was vielleicht ein bisschen schlechter gelaunt ist, aber die waren alle so freundlich und höflich, das war für mich atemberaubend, um ehrlich zu sein, weil ich es nicht gewohnt bin in so einem Ausmaß.
Wir haben noch einen Leitspruch, der heißt Spaß am Spiel. Das kennen ja die Mitarbeiter auch. Und was ist damit gemeint? Wir haben durchaus herausfordernde Zeiten. Das ist kein Geheimnis. Die Industrie hat es im Moment sicher ein bisschen härter als zuvor. Laut meiner Einschätzung und wohl auch einiger anderen wird das einmal sicher sich noch in nächster Zeit und über einen längeren Zeitraum wird es auf dem Level bleiben. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Jetzt kann man jammern. Oder man sagt dem, ja, irgendwo ist das eh spannend. Das haben wir jetzt noch nie gehabt. Jetzt müssen wir uns halt anstrengen, dass wir irgendwas anders machen, als von mir als andere Mitbewerber, eben Dinge, mit denen man Erfolg hat. Und da müssen wir einen Spaß dran haben. Das ist ein bisschen der sportliche Ehrgeiz. Und, oder wie es im Fußball hast, der Zug aufs Tor. Und wenn einem das gefällt, weil man sagt, eigentlich ist das eh cool. Es ist so unruhig. Aber irgendwo macht es mal Spaß, in die unruhigen Zeiten, da irgendwelche Akzente zu setzen. Das kann man schon übertragen auf die Mitarbeiter. Und dazu behelfen wir uns einer relativ einfachen Methodik, indem man natürlich ich mag das Wort Führungskreis nicht, und wir nennen uns Kader, also das Management, indem man da regelmäßig an bestimmte Themen arbeitet und sagt, wir schaffen mir die Leute ins Boot zu holen. Dass die das auch verstehen. Und das geht nur über eine offene Kommunikation, indem man nicht mit Themen, egal ob sie positiv sein oder auch negativ, und die Elektroterminal hat genauso Themen, wo man selber dann so ärgern oder was man vermasseln und wissen, das sollte nicht passieren, wo man aber sagen, okay, das ist jetzt absolut nicht gut gelaufen, aber was lernen wir jetzt draus? Wie kriegen wir das hin? Weil dann kannst du ja meine Arbeit gefreien, wenn du das bestanden hast. Und da musst du halt ständig musst an der Kommunikation arbeiten und du musst natürlich als Management so trainiert haben, dass sie ihre Leute, die einzelnen Bereiche so ins Boot holen quasi. Aber wie gesagt, es geht nur mit offener Kommunikation und die Leute müssen auch verstehen, da geht es um die Sinnhaftigkeit. Jeder Mensch in dem Unternehmen hat die ganz individuelle Funktion. Das ist wie ein Getriebe, wo die einzelnen Zentralen ineinander greifen. Und wenn aber derjenige versteht, was für ein wichtiges Zentral er ist oder sie, dann hat das einen anderen, gänzlich andere Voraussetzungen, als wenn man einfach in so einer Mühle ist und man weiß eigentlich gar nicht, warum man das tut, was man tut. Also, wenn das jemand einmal versteht und sagt, du, Fertigung, ein einfaches Beispiel, ein Mitarbeiter an der Maschine, der einen bestimmten Teil produziert, der hat ja fulminante Verantwortung. Weil wenn da irgendetwas schief gehen würde an dem Teil und das geht am Markt aus, also wird irgendwo verbaut und das noch in einer höheren Stückzahl auf der ganzen Welt. Und man darf nicht vergessen, wir produzieren ja Teile, wo ein Strom drüber fließt. Und da würde irgendwas passieren, am Ende, wo Gefahr für Leib und Leben besteht und. Also das ist dann schon immer so ohne. Deshalb ist wichtig, dass man da in die Leute zu verstehen gibt, was man für Verantwortung hat, warum das wichtig ist, was man tut, aber ihnen auch zusätzlich noch Informationen gibt, indem man sagt, schaut, so geht's in die Mitbewerber. Gerade in Zeiten wie diesen, wo die ganzen Branchen, nahezu jeder Betrieb, was mir bekannt ist in irgendeiner Form auf Kurzarbeit und. Nicht nur bei uns, besonders auch in Deutschland beispielsweise oder in andere Märkte. Und das muss man ihnen einfach erklären. Und vielleicht, wenn man ihnen nur erklärt, was sonst so, wie so das Geschäft zusammenhängt weltweit, wo wir uns abheben können, eben beispielsweise vor chinesischen Mitbewerbern und. Dann erzeugt man schon irgendwo einen Schub oder einen Sog, was am Ende spürbar ist, wenn jemand wie du ins Unternehmen kommt und sagt, irgendwo sind die Leute ganz gut drauf. Das scheint irgendwo nach außen hin, wird es dann wahrnehmbar, dass man sagt, naja, ich glaube, die müssen irgendwo einen Spaß auch haben, sonst waren sie nicht so freundlich. Und das ist aber ganz wichtig.
Dass die Zahnräder ineinander greifen, hat das schon ab 2002 funktioniert oder erst ab 2014 beim Management Buyout?
Nein, ich glaube, funktioniert hat das lang vor meiner Zeit schon, sonst putzt das Unternehmen im Prinzip ja nicht mehr geben. Also das ist ein Unternehmen wie jedes andere Jahr und was über eine längere Zeit Bestand hat und im Großen und Ganzen, so scheint's, hat es bisher gut funktioniert und dass es weiterhin so bleibt, da schauen wir natürlich drauf, aber ich denke, das im Groben auf alle Fälle, ich bin immer wahnsinnig hakel, weil im Feinen gibt's immer so viel zu verbessern. Ich denke, das hat grundlegend immer gepasst. Und der berühmte Zug aufs Tor eben. Man hat allem so ein bisschen eine sportliche Sicht zum Thema gehabt.
Und Spaß am Spiel.
Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Das kommt vielleicht ein bisschen aus der Ecke, weil so manche ein bisschen, mir geht's auch so, ich betreibe ziemlich viel Sport da. Und wenn man das mag und einen Mitbewerb mag und sich immer messen mag mit anderen, dann tut man das gerne übertragen aufs Unternehmen. Oder? Und wenn es aber mit einem positiven, wenn es mit einem positiven Aspekt eben behaftet ist, dass man sich da nicht zu Tode jammert, sondern dass man eben sagt, man eigentlich ist eh cool, wenn es so zugeht, wie es gerade zugeht. Ja, dann macht es einfach im wahrsten Sinne des Wortes, sind wir wieder bei dem Wort, mehr Spaß.
Wann war mal eine längere Zeit, wo wirklich Pessimismus bei dir geherrscht hat?
Ja, das gibt's natürlich, ah, ganz klar. Das gibt's im Privaten wie im Beruflichen. Und ich kann mich erinnern, es ist 5 Jahre her, da haben wir eine Patentstreitigkeit gehabt mit einem größten Mitbewerber am Markt. Und das hat eindeutig auch zu pessimistischen Phasen geführt. Jetzt nicht pessimistische Phase, dass man sagt, wow, das wird das Unternehmen nicht überleben. Nein, das nicht. Aber es war jetzt gerade ein Freudentanz, haben wir auch nicht aufgeführt. Gell, man hat entsprechend reagiert. Man hat, ich denke, sehr gut, sehr professionell darauf reagiert und hat das alles in relativ kurzer Zeit zum Positiven. Praktisch hat man das Blatt wenden können. Aber natürlich gibt es so Phasen, oder, wo ein gewisser Pessimismus dann praktisch schon mal vorherrscht. Das heißt aber nicht, dass das so eine Art Pessimismus ist, dass man sagt, ja, jetzt ist sowieso alles zu spät, jetzt gehen wir auf oder jetzt mengen wir nicht mehr oder sonst was. Das ist der Ding, das gibt es halt den täglichen Ärger, oder? Wir sind da nichts anderes als wie überall anders, ja. Man darf nie aufgeben. Das darf man nicht da. Aber es geht die anderen nicht anders, oder? Das muss man jetzt natürlich auch so sagen.
Wie hast du dir 2014 den Management-Buyout vorgestellt?
Eigentlich genauso, wie es abgelaufen ist. Wir haben es sehr gut vorbereitet, ein Jahr lang. Es war wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit auf der ehemaligen Eigentümerseite, also die Zumtobel-Seite zu überzeugen. Und es war eine spannende Phase, weil also Unternehmen, das ist ja nicht ganz billig. Das muss man eben auch finanzieren. Und das haben wir. Irgendwie war das eine wahnsinnig coole Aufgabe, weil das natürlich auch ein Thema war, das ist ja komplett neben in dem Betrieb des Geschäfts abgelaufen. Und zur damaligen Zeit habe ich ja noch ein zweites Unternehmen eben geführt, aus der Zumtobel-Gruppe oder einen Geschäftsbereich. Das war schon ein vielschichtiges Thema. Und man stellt sich dann das so vor, wie denn das sein wird, wenn man das erste Mal vor die Mannschaft tretet, der Betriebsversammlung einberuft, wo man das Ganze verkündet und das spielt man ja alles vorher durch. Und am Ende hat sich's mehr oder weniger eigentlich genauso dargestellt, wie man es geplant hat. Das war eine richtige Befriedigung, oder? Hat dann Spaß gemacht. Es ist dann noch interessanterweise genau mit dem 50-jährigen Bestehen des Unternehmens zusammengefallen, mal 64, 2014. Und dann hat man noch einen Tag der offenen Tür zelebriert, dort unten am Parkplatz. Das war eine tolle Geschichte, wo natürlich viele Lieferanten da waren, Kundenvertretungen, die Zumtobel-Seite war vertreten und. Das Wetter war noch super, weiß ich noch. Es war da im Juni, irgendwann im Juni 2014. Und man plant so die Dinge im Vorfeld den Kopf durch und wenn es dann tatsächlich so klingt, macht es ja noch mehr Freude.
Das ist selten aber der Fall, oder? Dass ein Plan wirklich 1:1 so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat.
Ja, jein. Ich habe jetzt keine Auswertung, aber ich sage mal, prinzipiell muss es so sein, sonst wird es wohl die Firma nicht mehr geben, dass doch mehr als 50% funktioniert. Aber es gehen natürlich auch Sachen schief, gell? Das ist auch keine Frage. Aber das war natürlich schon eine Spezialsache, oder? Weil das ist jetzt doch was anderes, als wenn man jetzt sonst, aber unser großes Geschäft ist, an dem man jahrelang arbeitet oder einen Kunden akquirieren will. Das ist was anderes. Das ist ja ein großes Thema und das läuft da über viele Personen und Ebenen ab. Aber jetzt eine Firma kaufen, ah, das ist jetzt schon noch einmal eine andere Nummer. Aber das ist eine coole Erfahrung. Und am Ende, wir haben uns die Frage gestellt, haben gesagt, ich meine, wir kennen ja nichts anderes, was sollen wir noch tun? Also bleiben wir bei denen, oder? Schuster, bleib bei deinen Leisten, hat man früher gesagt. Also bleibt bei denen, wo man glaubt, man kann was. Oder man hat sich bewiesen. Und ja, das haben wir getan. Und am Ende ist es ja wirklich so, weil es minimiert schon eigentlich auch das Risiko, dass was schief gehen kann. Weil wenn du etwas vorher jahrelang gemacht hast und das war positiv, dann ist die Chance, dass du scheiterst, sicherlich geringer, als wenn du jetzt einen komplett neuen Einstieg machst in eine Branche oder was, wo eigentlich sehr wenig Ahnung hast. Also es war jetzt nicht der Sprung ins kalte Wasser. Es war im Prinzip nichts anderes als eine Veränderung am Papier, aber man hat im Prinzip nicht anders gearbeitet. Und die Dinge, was man vorher getan hat, die haben wir ja nachher getan. Oder eben während der Phase. Also von denen hat sich ja nichts verändert. Also insofern hat es da nicht viel Überraschungen gegeben.
Wie ist es dir mit dem eigenen Risiko ergangen? Weil, wie du gesagt hast, ein Unternehmen zu kaufen ist natürlich nicht billig und dann hat man halt die volle Verantwortung, aber andererseits hat man ein größeres Risiko.
Das ist logisch, ja. Man steht da so mitten auf der Bühne dann, oder? Wenn man will. Aber das hat mich eigentlich gar nicht beschäftigt. Also jetzt da zu denken, bah, was passiert jetzt alles, wenn das schief geht, oder? Weil es hat natürlich, es ist ein Unterschied, wenn du jetzt, ich sage, irgendwo hineingeboren wärst, oder und du hast Geld ohne Ende da, und Anführungszeichen ohne Ende, und du hast jetzt einfach ein finanzielles Netzwerk, oder ich sage mal 5 Hängematten, und drunter noch eine Woche Matten, wenn alle Hängematten reißen, dann wo landest du immer noch wach, das hat man da natürlich nicht. Aber das war jetzt kein Hindernis, also das hat dann im Kopf nicht gebremst, wohl weiß man sowas, oder? Aber man hat jetzt nicht den Zweifel, dass es nicht funktionieren kann. Und wenn man den Zweifel nicht hat, oder, und man hat da zusammengeschworene Truppen, das ist ja, man tragt ja das gemeinsam, dann ist da so viel Energie drin, dass da der Gedanke, der ist nicht präsent. Also es war nicht bei mir nicht so, das war auch bei meinen Kollegen nicht so. Also die haben da auch keinen Zweifel gehabt. Ich meine, die haben mir ab und zu immer auf die Schulter geklopft und haben gesagt, du wirst das schon machen. Also, aber so war es ja nicht, weil jeder hat ja da aktiv sein Teil im Prinzip erledigt vor dem Spiel und das war ja eigentlich das Spannende. Ich war halt derjenige, klar, der das Vorwort gehabt hat, der es in die Banken präsentiert hat, oder? Aber da bin ja nicht ich allein am Tisch gesessen, da sind wir alle am Tisch gesessen. Und also wie gesagt, das Thema Risiko, Scheitern, das war eigentlich gar kein Thema. Absolut nicht. Ist übrigens immer noch nicht.
Es ist schön, wenn man das
Gell?
sagen kann.
Na, also von dem her, zu viel Fürchten im Leben ist immer schlecht, gell? Weil man kann auch sterben vom Fürchten.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und das wahrscheinlich ist jetzt auch von der Natur. Ist mir nicht so einprogrammiert worden, als dass ich mir jetzt da zu viel von Scheitern oder eben von einem, nennen wir es Finanztod, gefürchtet hat. Das ist klar. Obwohl man natürlich immer, wenn du ein Unternehmen hast, aber das war vorher nicht anders als jetzt, man hat logischerweise immer die Zahlenseiten im Kopf und versucht alles zu tun, und besonders in Zeiten wie diesen, dass du, ich sage mal, nicht alle Leitplanken hast, sondern dass die so verstärkt sein und mehrere, dass du alles, was da gerade möglich wäre, dass man es berücksichtigt hat, dass man eben durch schwierigste Zeiten durchkommt. Weil es gibt so viele Firmen, man kennt ja den Ausdruck mit wehende Fahnen untergangen. Das geht uns oft allen so. KTM war für viele so ein Beispiel, oder? Man sagt, wow, das ist wirklich ein Vorzeigebetrieb, oder? Österreichisch, die fahren tolle Motorradeln und. Und plötzlich haben wir dann irgendwann aus den Medien erfahren, was zugeben, ich habe das ein bisschen früher schon mitgekriegt, dass es da wohl Schwierigkeiten gibt, oder? Das war sicher für viele ein Schock. Und den Gedanken hat man natürlich immer, und das muss man ja als Unternehmer sicherlich haben, die Vorsicht da und sagen, ja, lieber bin ich da einfach safe und ich riskiere nicht zu viel, besonders eben, das ist eben nicht Bokan, gell? Wirtschaften ist dann doch anders. Weil natürlich könnte was passieren, oder natürlich kann das unser Unternehmen in Insolvenz treiben, wenn man das oder das nicht tut. Und da muss man eben vorsichtig sein. Da muss man eben Dinge berücksichtigen und einfach Unternehmen absichern.
Welche Zukunftsszenarien gibt es denn bei dir? Weil genau das hört man daraus, dass man einfach mit Szenarien plant. Das ist Worst Case, das ist Best Case und dazwischen gibt es viele andere Fälle, die was eintreten können. Welche Zukunftsszenarien gibt das für dich?
Ja gut, einmal prinzipiell, wenn man jetzt aufs Unternehmen schauen, ich habe es vorhin erwähnt, ich habe gesagt, geht es einmal ums langfristige und Überleben des Unternehmens. Das ist die oberste Prämisse. Nicht die Gewinnmaximierung, obwohl wir alle müssen was verdienen. Warum müssen wir was verdienen? Man muss ja das Geld ständig wieder investieren. Das muss ja weitergehen, aber das darf ja nie stehen bleiben. Sonst, wenn ein Unternehmen nicht ständig neue Produkte bringt oder neue Dinge, oder irgendwann ist dann Ende. Das kann auch schnell gehen. Also, das ist natürlich der oberste Aufhänger, was die Zukunft betrifft. Dann gibt es mehrere Varianten. Dann kann man sagen, nachdem ich nicht eigene Nachfolger habe, also familiär, sagt man, okay, entweder gelingt es dir, dass aus dem eigenen Unternehmen die nächste Generation es übernehmen kann, also führen. Und wir haben auch zwischenzeitlich ja unsere Eigentümerschaft auf eine jüngere Generation schon ausgeholt, also Management, was schon beteiligt sind. Oder man sucht sich einen Spezialisten von außen, am besten auch, welcher Branchenaffinität hat. Oder aber man gibt sich in eine strategische Allianz mit jemandem, der halt einen Minderheitsanteil oder sonst was hat. Oder du musst immer das Unternehmen absichern. Also da gibt es in der Denke gibt es da zig Varianten. Wichtig ist, oder, und das versucht man immer, und das war eine der Triebfedern. Wir haben gesagt, wir wollen ja als Unternehmen, es muss uns gelingen, dass wir unser Zeug da in Tirol, da in Innsbruck produzieren. Also nicht Zelte abbrechen nach Asien oder sonst wohin. Zugegebenermaßen, und das mag jetzt vielleicht politisch sein, aber ich habe es relativ einfach, weil ich eben bin weder politisch tätig noch sonst der bestimmten Farbe zugetan. Also nicht der typische Wähler, der einmal das Gleiche wählt und das für immer. Einfach ist nicht. Das wissen wir alle, weil natürlich die Kosten enorm hoch sind. Durch blödsinnige Geschichten, was man sich in Österreich und in Europa selber gemacht hat. Die Suppen hat man selber versalzen. Und wir haben die Amerikaner und wir haben die Chinesen und in Wahrheit sind ja das knallharte Wettbewerber. Und die nutzen ja jeden Fehler eiskalt aus. Und da muss ich dann umso kreativer sein, dass du trotzdem den Standort halten kannst und trotzdem da produzierst, oder? Und das geht halt in Wahrheit dann allein über eine weitere Automatisierung, oder? Und indem einfach den Faktor Arbeit irgendwo entlastet in dem ganzen Spiel. Nachdem da von der Politik ohnehin nicht Unterstützung zu rechnen ist, weil ganz einfach die falschen Leute am Ruder sitzen. Wenn man so will, kann man das natürlich nicht verkneifen, muss ich ja sagen. In der Wirtschaft, da musst du durch zig Prüfungen durchgehen, weil du bewertet, hast zig Tests, musst du auf Englisch präsentieren, whatever. Gibt's denn das in der Politik? Für mich ist kein Unterschied zwischen jemandem in einer politischen Funktion oder irgendeinem Manager. Da muss die Qualifikation haben. Und wenn man sieht, was sich da so abspielt, oder was da für unfähige Personen in welche Positionen auch immer eingeschoben werden, ja, das ist ja furchtbar. Also da gibt's schon Unterschiede zwischen Politik und Wirtschaft, obwohl in der Wirtschaft garantiert da viel falsch läuft. Und ja, Das sind halt einmal die Themen, aber das ist natürlich in meiner Zukunft absolut, um wieder zum Ursprung der Frage zurückzukehren, absolut die Triebfeder, indem man sagt, so, was immer die Zukunft bringt, auch wenn ich mal als Dattermandel bin, keine Ahnung, wie alt ich wäre, aber wenn ich da vorbeifahre am Alchenweg, dann sollte noch Elektroterminal oben stehen und man sollte in der Nacht auch noch Licht sehen, weil produziert wird und am Wochenende, dann weiß man, okay, jetzt haben wir das, was wir wollten, auch erreicht.
Wie sieht die Zukunft hinsichtlich der Produkte aus? Also ich habe einmal nachgeschaut, ich glaube, ihr meldet so 6-7 Patente pro Jahr ungefähr an, wenn ich es richtig gelesen habe und richtig in Erinnerung habe. Was sind da die nächsten Produktinnovationen? Oder kann es da sein, dass aufgrund der schnelleren Veränderung, was wir überall erleben, dass dann die Patente auch ansteigen Richtung 10, 15, 20 Patente pro Jahr?
Ja, ich meine, da gibt's jetzt keine Limits in dem Sinn. Ja, jetzt ein Patent anzumelden, das klingt ja relativ einfach. Um ein Patent anzumelden, muss man eine ganz gründliche Recherche einmal machen. Weil es gibt auch Dinge, die hat bereits irgendwer auf der Welt einmal erfunden. Das muss gar nicht unmittelbar aus der Branche sein und hat sich das schützen lassen. Und man muss dann also wirklich eine Kreativität haben und wirklich Themen anders machen, die eben so bislang noch nie angemeldet wurden. Und wir haben jetzt also im Umkehrschluss nicht irgendein Ziel, indem wir sagen, wir wollen Minimum 15 oder 20 Patente im Jahr. Das haben wir nicht. Wir versuchen alles zu schützen, was man schützen kann. Was sich sehr verändert hat, früher, es hat Produkte gegeben, wie die Lüsterklemmen. Das war da der Beginn von der Elektroterminal, kennt ja jeder, wenn man im Baumarkt geht, die ganz normalen Elastikklemmleisten, wie sie gehasen haben, mit die 24 Schrauben, 12-polig. Und das ist jetzt natürlich kein Produkt, was eine Zukunft hat. Klar. Aber das hat es über 60 Jahre gegeben. Das gibt es im Prinzip immer noch. Die Lebenszyklen haben sich so verändert. Wenn man heute ein Produkt bringt, ist das vielleicht in 3 Jahren schon gar kein Standard mehr. Muss man schon die nächste Generation nachschieben, etc. etc. Und das führt natürlich dazu, dass man, nachdem wir liefern ja an Haushaltsgerätehersteller, an Leuchtenhersteller und an die, wir entwickeln Lösungen für die Gebäudeinstallation. Das sind natürlich Produkte, wo man den Takt der Arbeit oder minimieren will, indem man eben früher hat man auch Schrauben irgendwo getrennt. Das gibt's ja alles in der Form nimmer. Jetzt steckt man halt an Leiter und dann ist die Verbindung sicher. Und da ist man ständig daran interessiert, natürlich nicht nur oft an Strom zu leiten, sondern das Ganze noch mit ein bisschen Intelligenz zu verheiraten. Haben wir auch ein Produkt im Portfolio, wo man also auch Impulse weitergibt. Also wo man auch was weiß denn nie, um es einfach zu sagen, man kann ein Licht die Form verändern, Dimming und andere Sachen beeinflussen und das im Zusammenhang mit unseren Produkten. Also das ist sicherlich etwas, wo wir intensiv dran sind. Wie gesagt, wir haben damit begonnen. Ist ganz eine spannende Sache, weil wir sind irgendwo in einer Branche, so die ist relativ konservativ oft noch. Und wir erleben das oft dabei weltweit führende Unternehmen, und wir sagen, wir haben da eigentlich mittlerweile 30, 40 Jahre Erfahrung für eine bestimmte Technologie. Wenn wir die Technologie kann bei euch einsetzen, dann tat ihr euch im Prozess einiges an Arbeit sparen. Und das hat für eure Wertschöpfung, wäre das einfach eine Verbesserung. Das ist gar nicht so einfach, das durchzubringen. Also man muss da, es ist zu wenig, quasi eine gute Idee zu haben. Du musst natürlich die Kunden neu überzeugen und sagen, da habt ihr jetzt echt einen Vorteil, wenn es das einsetzt. Also man muss da auf 2 Ebenen arbeiten. Das ist ganz lustig. Auf der reinen technischen und da muss man Überzeugungsarbeit leisten. Und das ist gar nicht so einfach, selbst bei führenden Unternehmen, die extrem bekannt sein, die ja jeder Mensch auf der Welt kennt und sagt, wow, das sind eigentlich alle so innovative Firmen. Das ist oft ein bisschen eine Zwangsbeglückung. Ja, das ist ein Prozess. Klar, die haben auch Gründe. Wieso sie so vorsichtig sein? Da kommt natürlich das Thema Qualität, Sicherheit, funktioniert das wirklich und. Normen und so weiter, das muss man ja alles berücksichtigen. Aber ich sage mal, an dem führt kein Weg vorbei und das hat alles einen Einfluss auf unsere Produkte. Aber wir sind nach wie vor auf die drei Säulen, also Lösungen für das Thema Licht, kein Wunder bei der Herkunft, Zumtobel-Vergangenheit, Haushaltsgerätsverbindungen und eben bei den Thema-Gebäudeinstallation. Da in dem Aufgabenfeld bewegen wir uns, wenngleich wir schon uns die Frage stellen, wo können wir sonst noch überall rein? Eins haben wir bisher dezidiert immer ausgeschlossen. Wir haben gesagt, wir wollen nie direkt in die Automotive gehen, zum jetzigen Zeitpunkt. Gibt es Gründe dafür? Gibt genügend Anfragen von der Seite, also Firmen, die auf uns zukommen, aus dem Bereich namhafte Unternehmen und sagen, macht's den Teil für uns und. Sei es von der Automotive, von großen Herstellern direkt, ich weiß nicht, mal Anfrage habe von Daimler, aber auch von namhaften Zulieferern. Oder wo wir dann sagen, nein, das tun wir lieber nicht. Danke für die Anfrage, aber das machen wir nicht. Aber am Ende liegt es natürlich an uns, oder wo wir sagen, ja, das macht Sinn, das trauen wir uns, das tun wir und das tun wir nicht.
Warum wird die Automobilindustrie ausgeschlossen?
Da muss man natürlich schon sagen, die Automotive hat in der Industriebranche nicht immer den besten Ruf. Das ist bekannt. Wobei man jetzt ja da die Kirche im Dorf lassen muss. Es ist sicher eine knallharte Branche, keine Frage, weil da irgendwas nicht passt. Das sind die ersten, die auf der Matte stehen. Das ist ja bei anderen nicht anders, muss man jetzt auch sagen. Weil jeder verlangt im Prinzip ein gutes funktionierendes Produkt in entsprechender Qualität, dass es keine Probleme gibt. Aber der Kostendruck ist von der Branche noch einmal extremer und das ist in die herkömmlichen Branchen schon enorm. Also was wir allein in der Zeit oder während ein Jahr Zeit verwenden mit Themen, was sich um das Thema Pricing dreht, und da Erklärung praktisch bereitstellen müssen und. Das ist phänomenal. Es hat sich in den letzten Jahren sowas von frappierend verändert. Mittlerweile, wenn wir mit einem Hersteller zusammenarbeiten, dann haben zunächst einmal 2 Jahre lang die Juristenarbeit. Da kommen tonnenweise schon bald Verträge, ist jetzt überspitzt formuliert. Das muss man durchhacken, das ganze Material, da muss man höllisch aufpassen, da bedienen wir uns dann auch wieder. Externe Spezialisten, also Juristen, arbeiten da intensiv mit denen zusammen, bereiten das Material auf, dann gibt es zig Telefonkonferenzen und Meetings mit den Kunden, wo wir sagen, das können wir akzeptieren, das kann man nicht akzeptieren, das ist ein Prozedere, das dauert lang. Das hat sich alles verändert, das hat es ja vor 30 Jahren oder so, hat es das in der Form ja nicht gegeben. Dann können wir natürlich die ganzen Qualitätsvereinbarungen, das ist noch einmal eine halbe Doktorarbeit, und dann können wir noch die berühmten Price Roadmaps, heißt das ja, ein toller Ausdruck, nicht? Wo du praktisch von vornherein schon sagen sollst, so, das ist meine Preiselastizität über zig Jahre. Kann in Wahrheit keiner kann sowas abgeben, weil keiner weiß überhaupt, wie sich die Zukunft entwickelt. Da sind wir zum Teil, sind wir wieder bei dem Spiel, wie es vorher schon erwähnt haben, der Politik ausgeliefert, weil wenn Energiekosten steigen, ins Unermessliche, oder eben die Leberkost, oder halt die Lohn und Gehalt, die Gehälter so steigen, oder? Naja, haha. Manches kann man planen, aber es gibt auch viele Dinge, das kannst du einfach nicht planen. Sollst du aber auf der anderen Seite, solltest du einen Kunden gegenüber jahrelang binden, und mir sollst du ein Versprechen eingeben, und das Teil des Vertrages praktisch mitliefern, unterschrieben, und. Wie sich die Preise entwickeln oder die Kosten entwickeln über die nächsten Jahre und das weitergeben. Das allein ist, wenn man mit namhaften Herstellern zusammenarbeitet, das ist eine Riesenhürde und hat einen Diskussionsbedarf, das ist unglaublich. Und das hat sich so verändert. Also im Industrie, im Verkauf, da wird man gut geschult, aber du musst ziemlich umfassendes Wissen haben. Und du musst da so breit aufgestellt sein, du musst juridisch beschlagen sein und musst aber auch die ganzen Themen im Kopf haben und das braucht so viel Zeit. Und das mit neuen Produkten, wenn man das alles verheiratet, Ja, das ist einfach das Geschäftsmodell, das hat sich so gewandelt. Geht uns aber natürlich gleich wie jeden anderen auch. Ja.
Kann das jemals wieder einfacher werden?
Ah, das glaube ich nicht. Die Leute werden ja immer deppeter. Entschuldigung. Nein, es ist, wir haben schon einen Hang, muss man sagen, dass man versucht, alles zu verkomplizieren. Das kennt man ja als Konsument. Ich habe immer den Vergleich zur USA.
Stimmt.
Nicht? Wenn man sich da anschaut, was die alles auf die Straßen lassen, an Autos und Zeug, dann kann man sich schon wundern, ob das sinnvoll ist. Oder drüber diskutieren. Leon stellt fest, da gibt's diese starke Regulierung wie bei uns nicht. Oder muss es nicht in die USA gehen, das gibt's ein zig andere Länder auf der Welt auch nicht. Und insofern glaube ich nicht wirklich an eine Änderung, selbst wenn man jetzt einmal auf oberster EU-Ebene erklärt hat, man will es ein bisschen einfacher machen, das Leben in Europa. Egal, ob es Firmen oder Menschen sein. Ja, klingt gut, gell? Beweis müssen sie jetzt antreten. Ich glaub's nicht. Der Mensch hat irgendwo einen Hang, glaube ich, immer mehr Dinge kompliziert zu machen. Dabei ist eigentlich die Dinge so einfach wie möglich zu halten, oder? Das war ja erstrebenswert. Und nicht alles verkomplizieren.
Du hast zwar gesagt, du bist keiner politischen Funktion oder politischen Partei anhängig, aber welches Gesetz würdest du erlassen oder hinzufügen, wenn du die Möglichkeit hättest?
Also einmal garantiert eine Entbürokratisierung. Und das wirklich mit ohne politische Einflussnahme, was natürlich jetzt ein Wunschdenken ist. Aber da wirklich reinzugehen und zu sagen, wollen wir uns das schon leisten? Ist es das schon wert? Und da wirklich, und ich glaube, das war am Ende, ich meine, die USA, alle schimpfen sich über den Trump und, ist ja alles spannend. Man kann es sicher besser machen, aber einmal irgendwo zu beginnen und sagen, wie verkleinern wir uns? Wir machen mir einen schlanken Staat. Da gibt's ja Möglichkeiten. Und die Politik sogar selbst hat es schon einmal in Auftrag gegeben gehabt. Ich kann mich erinnern, nach der Jahrtausendwende, da haben sie so einen Konvent verabschiedet. Und da, wenn ich mich recht entsinne, damals hat man Einsparungspotenzial gefunden, 15 bis 18 Milliarden Euro. Das war so ein bisschen nach der Euro-Einführung. Was man sich vorstellen. In dem ganzen Spiel, wie der Staat Österreich so funktioniert. Muss man wieder sagen, stell dir vor, wenn man sich das Geld einsparen würde. Wenn man da wieder einen Teil davon investiert in sinnvolle Sachen, Gesundheit, Bildung und andere Themen, ja, da hat man nicht die Zustände oder so auseinanderdriften auch vor der Gesellschaft, bin ich überzeugt. Aber das will halt die Politik nicht, gell? Weil die hängen da natürlich, die wollen sich ja nicht selber den Ausstab schneiden, auf dem sie sitzen. Weil ich habe ja viel Stammwähler aus dem Bereich. Aber die Entbürokratisierung und Dinge einfacher machen, das war natürlich wünschenswert. Weil ich weiß zum Beispiel von unserem Steuerberater, da gibt es ja eine Steuergesetzgebung, ja, das ist ja so ein Thema, das ändert sich ja ständig. Es wissen ja oft die Leute vom Finanzamt nicht einmal mehr Bescheid, wie sich das Gesetz auswirkt und was jetzt da konkret zu tun ist. Die fragen da wieder die Steuerberater. Eigentlich soll es umgekehrt sein, oder? Also da sieht man schon, wie sie den eigenen Apparat sogar überstrapazieren. Also, ich tat mir einen schlanken Staat wünschen, Vorbild Schweiz, mit einem richtigen Wettbewerb zwischen den Bundesländern, à la Kantone. Dann hat da die Landtage eine Berechtigung, so haben sie für mich gehabt. Wir haben einfach eben nicht so viel eingezogen und man kann die Identitäten erhalten. Bin ja auch überzeugt, ohne dass man sich das ganze Zeug leistet. Und das darf dann im Bürger natürlich schon einiges bringen. für sinnvolle Themen. Wie gesagt, Forschung, Bildung, Gesundheit und, und.
Wir nähern uns dem Ende, Walter. Ich habe nur drei Fragen an dich. Was sollte deiner Meinung nach jeder Mensch lernen?
Demut.
Wie hast du Demut gelernt?
Ja, indem ich oft noch bei bestimmten Themen gescheitert bin, oder wo ich mir eingebildet habe, so muss ich das jetzt machen. Und vieles, die berücksichtigt haben, da bin ich eines Besseren belehrt worden. Und dann habe ich mir auch gedacht hinterher, aha, hast du wieder mal mit dem Kopf durch die Wand probiert, hatte ich nicht durch sollen, bestimmte Leute ein bisschen besser noch mit ins Boot ziehen und. Und dann einfach sagen, boah, muss jetzt echt gestehen, das habe ich komplett vergeigt. Aber, und da muss man aber auch die Dinge haben, um sich zu entschuldigen. Bei der Mannschaft, ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Man darf sich nie als Kaiser fühlen und sagen, so, jetzt bin ich da der Chef und ich bin sowieso fehlerlos, kompletter Quatsch. Man macht genauso viel Fehler wie jeder andere Mensch auch. Aber man muss dann schon daraus lernen, oder? Und sagen, okay, hat die Dächt sollen vielleicht da ein bisschen genauer hinhochen und sich das dann eingestehen. Ich glaube, das ist ganz gut.
Die zweite Abschlussfrage. Was ist der größte Unterschied, vielleicht um es zu spezifizieren, zwischen USA und Österreich in Bezug auf Scheitern?
Ja gut, es ist relativ bekannt, dass in Amerika das Thema Scheitern jetzt nicht so negativ gesehen wird wie in Österreich. Weil die Amerikaner eher eine Kultur haben, kommt ein bisschen aus dem Englischsprachigen generell. Im Commonwealth war das auch. Kanadier haben da auch andere Einstellungen dazu. Dass sie sagen, okay, man hat es probiert, man ist gescheitert, was lernt man daraus? In Österreich, da hat man natürlich eines und das dürft, da frage ich mich tatsächlich oft, woher das kommt. Der Neid ist in deutschsprachige Länder, ich nehme jetzt die Schweiz aus, den deutschsprachigen Teil der Schweiz oder generell die Schweiz, der ist wohl in Österreich und in Deutschland vermutlich stärker ausgeprägt als in der USA. Einfaches Beispiel, wenn da drüben irgendeiner sich ein neues Auto kauft, keine Ahnung, irgendein Sportwagen oder was. Das habe ich oft schon erlebt. Wir gratulieren ihn und sagen, mei, das ist lässig, da hast du jetzt was Bergs gegönnt, ist ja wurscht. Oder wenn er sonst irgendein Projekt gemacht hat. Bei uns hat man oft sofort das, schaust du das an, was hat jetzt der da wieder und dass er sich das wieder leistet und. Das ist eine andere Gesellschaft. Und das hängt natürlich mit dem Thema Scheitern auch ganz eng zusammen. Oder wenn in Amerika einer scheitert, dann sei nicht 100 dabei, die sagen, wir sind orange gewiss, dass das nicht schief geht. Sondern dann ist eher die Sicht, sagen, okay, verstanden, hat nicht funktioniert. Wie macht man es anders? Also das ist schon mal generell ein Riesenunterschied. Die Schadenfreude ist da jetzt auch, ich rede da nicht von der Politik, ich rede so vom täglichen Leben, die ist da deutlich geringer.
Die Antwort, warum der Neid bei uns größer ist, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ich hab mal in einem Artikel gelesen, das habe ich recht spannend gefunden, dass wenn wir sehen, dass der Friseur ein teures Auto fährt, dann sagen wir, da gehen wir nicht hin, weil der ist sicher teuer. Und in Amerika sagt man, der muss gut sein, weil der hat ein teures Auto.
Ja, das ist gänzlich andere Programmierung, ich weiß. Ja, das ist ja der Grund, wieso ich in den USA da deutlich wohler fühle als bei uns, oder? Weil mich freut das auch, wenn jetzt zum Beispiel in Fulton so irgendein Nachbar oder eine Nachbarin ein neues Auto hat, ist egal, oder sie haben irgendwas Netz beim Heisel gemacht, oder? Keine Ahnung, oder die Kinder haben irgendein cooles Radl oder was, oder denkst du, wow, cool, oder? Lässig. Aber ich kam da nie auf die Idee, noch zu sagen, nein, das kann es jetzt aber nicht sein, oder der muss wahrscheinlich zu viel verdienen, dass er sich das leisten kann und so. Das ist einfach ein Blödsinn. Aber das findet man bei uns sicher stärker ausgeprägt, als in, wahrscheinlich nicht nur als in USA, als generell. Das ist in Asien auch schon gänzlich anders. Japan, Südkorea, auch in China. Südostasien, da hätte ich das noch nie erlebt.
Ich bin jetzt gespannt, was du jetzt zum Abschluss sagst, weil es ist immer dieselbe Frage, Walter. Was möchtest du noch sagen?
Was will ich noch sagen? Wir hoffen auf eine bessere Zukunft. Das haben wir garantiert, weil es ist schon einiges, oder? Wir haben eh drüber gesprochen, wo Handlungsbedarf besteht. Und besonders hoffe ich, dass wir nach wie vor eine Generation angehören dürfen und auch die künftigen, dass man nicht das erlebt, was in letzter Zeit häufig wieder überflammt, und das sind Konflikte. Und das muss jetzt aber gar nicht ungefähr oder beispielsweise ein Konflikt sein wie in der Ukraine, oder? Das ist ja absoluter Albtraum, dass man eigentlich absolut nichts lernt aus der Geschichte und dass man sich immer nur die Schädel einhaut. Also der soziale Unfrieden, oder wenn es innerhalb der Gesellschaft, wenn es da so einen Schwank gibt, oder wie man sagt, in Europa, das kann man alles nicht ausschließen. Und haben wir ja, sieht man, hat man in Frankreich gesehen, wenn es da zu solchen Unruhen kommt, und es gibt es aber das Potenzial um alle Länder. Und da hat natürlich sehr viele Politiker mit Schuld, aber ich glaube, man wird sich auch wieder zu einfach machen, wenn man es nur auf die Politik schieben tat, oder? Weil man hat ja selber auch Verantwortung, ausgleichend zu wirken und da nicht zu schüren. Und insofern hoffe ich mir dann, dass wir solche Zustände nicht erleben. Vor eigenen Haustier. Weil man hat genügend Beispiele in Europa oder außerhalb, wo das leider Gottes Tag für Tag passiert, oder? Und boah, das gilt es tunlichst zu vermeiden.
Vielen Dank für deine Worte, für das spannende Gespräch, Walter. Ich hoffe, dass deine Worte auch einen Beitrag leisten, dass man selbst Verantwortung übernimmt, weil das ist ja dann die Quintessenz, dass jeder die Verantwortung übernimmt, die was er selbst tragen kann, weil natürlich hat jeder unterschiedliche Möglichkeiten, aber den Rahmen zumindest ausschöpft der Verantwortung. Das ist auch etwas, glaube ich, für die Zukunft, was man lernen sollte oder lernen kann, abgesehen auch von der Demut. So habe ich das jetzt wahrgenommen, einfach halt zu schauen, welche Haltung kann man denn einnehmen in der jeweiligen Situation. Mir hat es jede Menge Freude bereitet, mit dir zu reden, Walter. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Glück auch bei der Staffelübergabe im Kader, die was dann irgendwann einmal ansteht. Und oder wenn du den Ball abgibst, dass andere zum Tor ziehen können. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Beachtlich, was du geleistet hast, was du aufgebaut hast, auch mit deinem Team drumherum, und dass du am Standort festhältst. Und mir hat es sehr gefreut. Vielen Dank, Walter. Danke.
Ja, danke auch. War ganz nett. Danke.